Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Ja, der Fußball lässt uns hier eigentlich gar keine Ruhe, das ist wunderbar so. Endlich können wir weiter den ganzen Sommer durchdiskutieren. Europameisterschaft, Südamerikameisterschaft werden wir heute mal aussparen. Aber natürlich am meisten geredet wird über den ersten FC Köln, weil da gibt es immer was zu besprechen. Gerade die letzten Tage haben wieder einiges geboten. Und darüber rede ich mir heute mit meinem Gast und eigentlich auch mit Host Julian Witzel von Focus Online. Herzlich willkommen, lieber Julian.
Nicht Florian, sehr gut.
Ja, ja, ne, also das habe ich mir gemerkt. Also beim letzten Mal ist mir dieser kleine Lapsus passiert. Aber wie gesagt, das hatte mit Florian keins zu tun. Der,
ich reite da jetzt auch nur noch 5-mal drauf rum.
Ist okay. Gut. Also die nächsten 5 Folgen, ich schreibe mir das auf und dann sind wir durch. Ja, lass uns doch einfach mal über den FC reden, bevor wir gleich natürlich auch über die Halbfinals sprechen. Und das Finale steht ja fest. Der FC ist leider nicht dabei. Aber wir werden aber trotzdem zuerst den ersten FC Köln besprechen. Und damit komme ich mit der Nachricht des Tages, die jedenfalls gerade ganz frisch reinkommt. Also wir zeichnen Donnerstag nachmittags auf. Also wenn es Freitag, also Samstags oder Freitags erst gesehen wird, nicht wundern. Davy Selke wechselt und zwar zum Hamburger Sportverein. Dave, was sagst du jetzt?
Ich sag, wenn man das Freitag oder Samstag hört, ist er vielleicht schon verletzt.
Ketzer.
ist natürlich schon, ja, ein richtiger Hammer ist es nicht, weil das hat sich ja relativ schnell verdichtet dann, nachdem klar wurde, dass er geht. Eigentlich war es schon länger klar, dass er geht. Dann hat er es mit dem Post nochmal bekräftigt, dass es halt auseinandergeht. Hat er sich ja auch klar zu geäußert, wer da vielleicht mehr dran Schuld trägt, dass das auseinandergeht.
Darf ich ganz kurz sagen?
Ja, gerne.
Ich habe mich in Köln beim FC sehr wohl gefühlt. Ich muss ein bisschen weinen. Es ist kein Geheimnis, dass ich mir vorstellen konnte, den Weg mit euch weiterzugehen. Diese Chance wurde mir final genommen. Danke für die kurze, aber intensive Zeit. Ich wollte es nur noch so, weil es so schön passte gerade.
Steht für sich, oder?
Ja.
Also ja, was soll man dazu sagen?
Wir haben auch gerade schon reingeschaut in sein Willkommensvideo beim HSV. Also da hat er einen ähnlichen Kammschnitt, ich jetzt auch gerade.
Genau, ist so ein bisschen wie, wenn man sich von einer Frau trennt oder irgendwie, oder was weiß ich, irgendwie so neue Frisur, neuer Lebensabschnitt, sagt man doch so, ne?
Ja.
Und er hat halt so, steht auf dem Kammschnitt, ja. Richtiger Angriff beim HSV.
Ja, je nachdem, schafft er vielleicht auch das erste Spiel, bevor er sich wieder verletzt. Aber ich will jetzt gar nicht so viel über ihn meckern, weil er hat schon ein paar wichtige Tore für den FC gemacht. Also Leverkusen-Spiel bleibt, glaube ich, unvergessen. Aber ich habe auch in den letzten Wochen, vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch daran, immer wieder gesagt, so richtig glücklich bin ich mit ihm eigentlich nicht. Und vielleicht erinnerst du dich auch, dass ich nichts dagegen gehabt hätte, wenn er einer von denjenigen ist, die den Verein verlassen. Klar, da fehlt natürlich schon ein Torjäger, ohne Zweifel, aber ich glaube, wir können es auffangen, oder?
Naja, ich wollte gerade sagen, das heißt ja nicht, dass nicht ein Torjäger vielleicht irgendwo in der Mannschaft jetzt schon schlummert und drin ist, der dann jetzt zur Zweitligasaison geboren wird. Ne? Also das würde ich jetzt nicht ausschließen und ja, Chance final genommen ist es ja zumindest verbrieft, dass der FC ihm ein Vertragsangebot unterbreitet hat.
Ja.
Das hat er abgelehnt und dann geht es meiner Meinung nach nicht mehr darum, nochmal nachzulegen, sondern dann ist die Devise, dass man Reisende auch nicht aufhalten sollte. Ich gehe mal davon aus, dass der HSV jetzt etwas tiefer dann in die Tasche gegriffen hat und die haben jetzt den Zuschlag bekommen. Wenn er fit ist, ist er mit Sicherheit ein, ich würde schon fast sagen, Unterschiedsspieler in der zweiten Liga, aber wir wissen ja jetzt anhand der letzten Jahre, dass es halt nie oder selten eine Saison gab. Ich glaube, das war halt irgendwann mal bei Hertha der Fall, wo er mal 30 Spiele macht. Ne?
Mhm.
Also wie willst du klar mit dem Plan und vor allen Dingen beim FC, wenn du dadurch vielleicht auch anderen die Chance verbaust, mehr Spielzeit zu bekommen? Also so eine Art Vertrag haben wir, nicht böse gemeint, einem Marc Uth schon gegeben. Und der ist, glaube ich, eher leistungsbezogener.
Zumal Marc Uth, glaube ich, doch nochmal eine andere Type ist, die halt auch natürlich auch durch seine, der hat ja auch die Jugend hier beim 1. FC Köln verbracht. Hat
ich meinte jetzt mehr mit bisschen Alter, Planbarkeit, Verletzung.
Ja, ich verstehe schon.
Also
ja.
Da bei ihm natürlich noch ein bisschen extremer, weil man überhaupt nicht weiß, ob er überhaupt nochmal auf das Niveau wirklich kommt. Aber
ja.
Ich finde, das ist eine Planstelle. Wenn er das erste Angebot nicht annimmt, dann ist es auch okay, dass er geht. wie er dann jetzt nachkartet und also das ist ja, klingt ja, es hat ja ein bisschen was von Groschenroman, ne?
Naja, klar. Dann haben ja auch viele Fans sich beklagt und ja. haben dann auch unter seinen, das ist ja Instagram, wo er das geschrieben hat, da haben natürlich andere geschrieben, dann rückt doch mal raus, immer diese Andeutungen. Es gab dann auch einen großen Artikel im Geistblock, der dann die beiden 27er verglich, Modest mit Selke, wobei ich finde, dieser Vergleich verbietet sich geradezu.
Der hinkt, ja.
Der hinkt gewaltig, nur weil sie die gleiche Nummer haben und die gleiche Position spielen, ja. das dann auch längst nicht. Aber es ging halt auch um diese etwas, ich sag mal, weinerliche Darstellung oder, naja, sagen wir es mal so, der Hang zum Drama. Ich will jetzt nicht zu negativ über die beiden reden, aber gerade Modest haben wir sehr viel zu verdanken. Und
So ein bisschen der Hang zum Drama war es ja, was ihm vielleicht positiv auf dem Platz zumindest auch ausgezeichnet hat für uns.
Er war halt der Drecksack.
Dass er in Anführungszeichen dieser Drecksack ist, der uns dann vielleicht in der entscheidenden Phase fehlte. Aber jetzt müssen wir halt sehen, oder ich bin mir auch sicher und bin auch der Überzeugung, dass wir was anderes finden. Und sonst hätte Keller selber auch nochmal nachgelegt, glaube ich, finanziell. Aber ich finde es gut, dass es nicht so gemacht ist. Und irgendwo muss man auch mal eine Grenze ziehen und konsequent sein.
Das ist auch, wenn du jetzt mal so schaust, den wir da all haben. Natürlich, du kannst niemanden verpflichten. Warum, weiß jeder, muss ich nicht mehr drauf rumreiten.
Erzähl nochmal.
Wir können, wenn wir gleich zum Thema Mitgliederrat kommen, da kann ich dann nochmal wieder drauf zurückgreifen, aber jetzt nicht. Ist es auf jeden Fall so, aber dass mit Lemperle auch jemand zurückgekommen ist, der, auch wenn er jetzt kein Tormonster geworden ist in Fürth, doch scheinbar einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und wenn er gemeinsam mit Downs die Geschichte vielleicht auch ans Rollen bringt, Tickets wollen wir in der zweiten Liga jetzt auch nicht komplett vergessen, da könnte, glaube ich, für ihn auch etwas mehr drin sein.
In Adamian in der zweiten Liga auch schon mal 15 plus gemacht, ne?
Ja, das ist allerdings auch schon was her und das wurde ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass Adamian durchaus vorstellbar wäre als erste Option, das habe ich dann auch hier gesagt. Da haben dann auch ein paar Leute geschrieben, das können sie sich nicht vorstellen.
Ja,
B, sie wollten sich auch nicht vorstellen. Aber na gut, man weiß ja nie, vielleicht explodiert er ja doch noch.
Man muss ja auch sagen, es ist eben, also ich gehe jetzt auch nicht komplett davon aus, dass man toremäßig voll auf ihn bauen kann, aber man muss es jetzt einfach als kompletten Neuanfang sehen und die, die jetzt an Bord sind und die nicht von Struber gesagt bekommen werden, es reicht wohl nicht, in Klammern Dietz, der auch als Mittelstürmer zählt, wie man so hört, die sollten dann auch die komplette Chance bekommen und sich beweisen können. Und also von der allein von der Masse her haben wir ja genug, die diese Selke-Position einnehmen können. Wie es dann am Ende in Sachen Klasse aussieht. Aber ich bin trotzdem eher optimistisch, weil wie du schon sagst, sind Lemperle kennt jetzt die zweite Liga, war jetzt ein komplett sicher Stammspieler. Ich glaube, er hat jetzt 6 Tore gemacht. Gut, da ist noch, sicherlich noch Luft nach oben.
Ja.
Aber wer sagt nicht, also ist ja nicht selten so, dass man, wenn man das zweite Jahr dann in der Liga Fuß fasst und Stamm spielt, dass man dann auch dementsprechend mehr trifft. Also ist ja nicht unwahrscheinlich.
Zumal ich es auch nicht verkehrt finde, da muss ich zugeben, kann ich nur das bestätigen, was ich in einem anderen Podcast gehört habe, nämlich vom Geistblock, die auch klar gesagt haben, dass sie sich sehr gut vorstellen können, dass sich das sehr gut aufteilt. Also dass es keinen geben wird, der 15 oder 20 Tore macht, sondern eher 3 oder 4, die zwischen 5 und 7 landen. Und das könnte ich mir auch schon eher vorstellen. Weil da ist auch, glaube ich, keiner für da. Also du hast da jetzt nicht den typischen
Spieler,
den du so anschießen musst, ne, und der macht was draus. Ne? Also
die einzige Hoffnung, die man vielleicht hätte, so vom reinen Stürmerprofil, wäre, glaube ich, schon Potocnik. Aber der wird ja vielleicht jetzt erstmal in der U21 noch weiter Spielzeit erlangen.
Also was man
das ist so ja alles, was man erstmal so hört und liest.
Ja, genau.
Man weiß es ja noch nicht so, man kann es jetzt noch nicht so fühlen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so ist so meine Einschätzung, dass man halt vieles erstmal aufnimmt, was man liest. Und da klingt es ja eher danach, so ein Potocnik, so ein Haschaui, die Kategorie, die sollen halt erstmal in der U21 weiter Spielpraxis sammeln. Ne?
Das denke ich, wird auch so sein. Und ich habe auch nichts dagegen. Klar, was ich nicht leiden kann, ist, wenn so Talente, so ewige Talente werden, das kann passieren, du weißt es nicht. Manche brauchen nur ein halbes Jahr und sind auf einmal komplett angekommen. Andere wiederum brauchen 3 bis 4 Jahre, kommen dann erst mit 4,25 durch, wo du eigentlich schon denkst, die kommen gar nicht mehr. Oder sie kommen eben gar nicht mehr, was auch schon oft genug vorgekommen ist beim 1. FC Köln. Ich würde mir gerade für den Jungen wünschen, der bestimmt auch nicht einfach hatte, also persönlich mit der ganzen Sache umzugehen, dass er genau den anderen Weg schafft, nämlich dass er vielleicht innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre schon eine Option für die Startelf wird. Und das wäre ganz toll. Und wenn er natürlich dann auch ein paar Tore für uns macht, ja, dann, ich will nicht sagen, hat es sich gelohnt, das wäre jetzt zu viel, aber dann ist es zumindest irgendwo nicht umsonst gewesen. Und ja, wir wollen hoffen, dass das klappt. Ja, aber zurück zu Selke vielleicht nochmal kurz. Ich würde einfach nur dazu sagen, das Reisende soll man einfach nicht aufhalten. Er ist halt jemand, der polarisiert von seiner ganzen Art. Er hat hier in Köln, wie ich finde, besser funktioniert, als ich es befürchtet hatte, was nicht heißt, dass es gut war. Also richtig gut. Es war halt nicht durchgehend gut, sondern es hatte gute Momente. Leverkusen-Spiele habe ich bereits erwähnt, auch einige andere, wo er auch wirklich besser performt hat als gedacht. Er ist vor allen Dingen auch im persönlichen Umgang mit den Fans deutlich anders gewesen, als man ihn als Gegner noch wahrgenommen hat. Aber ja, damit würde ich sagen, reicht's auch. Tschüss, Herr Selke. Und am ersten Spieltag gibt es Rames. Also da gibt es ein paar auf den Arsch. Also ich hoffe nicht, dass er sich wieder verletzt. Das war eben natürlich nicht böse gemeint. Aber
wäre schon schön, wenn man ihn in Köln begrüßen darf am ersten Spieltag.
Ja,
ne? Zusammen dann, mit seinem Trainer.
Dann war es das auch, genau. Auch der Trainer. Ich meine, dieses Spiel bekommt natürlich jetzt nochmal eine zusätzliche Note. Also ich meine, wir hatten eh schon die Sache mit Baumgart. Das steht ja über allem. Jetzt kommt doch noch Selke dazu, so kurzfristig, die Art und Weise, wie es auseinandergegangen ist. Also ich glaube, die Medien haben vorher einiges zu berichten.
Ich glaube, der eine wird mit ziemlich viel Applaus bedacht, der andere dann während des Spiels eher weniger. Aber das ist jetzt nur meine These, aber schauen wir mal. Ne?
Ansonsten ist das Spiel oder ist letztendlich alles in der Vorbereitung. Es wird halt, es finden Testspiele statt, aber die muss ich jetzt nicht groß diskutieren. Ich denke, da zeichnet sich noch gar nichts ab. Das Einzige, was man jetzt gesehen hat, dass natürlich jetzt auch auf der Torwartposition Bewegung ist, auch nichts Neues. Auch über einen neuen Trainer kann man im Prinzip noch nichts sagen. Er muss ein bisschen getrauert haben, weil die Österreicher so früh raus sind. Hätten wir alle nicht mitgerechnet, reden wir vielleicht gleich noch drüber.
Das Ansonsten, Einzige, was mir bei ihm gefällt, ist, also wenn das ist auch nur so eine Fußnote, aber wenn ich sehe, er macht so bei diesen 1000-Meter-Läufen auch mit selber und sowas. Also der lebt so ein bisschen direkt was vor, finde ich. Ich finde das immer, heißt jetzt überhaupt nichts, hat nichts mit der Qualität des Trainers zu tun, aber ich finde es immer gut, wenn einer so nicht nur sprichwörtlich vorangeht, sondern wenn man es manchmal auch sieht.
Ja.
Und das hat mir so ein bisschen imponiert, aber das jetzt...
Ansonsten können wir da wirklich noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Deswegen kommen wir jetzt zu einem Thema, worüber wir was sagen können. Es geht um den Mitgliederrat des 1. FC Köln. Vielleicht vorab sogar noch die Prestin-Meldung, die neueste. Die war ja so, dass man gesagt hat, dass man jetzt erstmal abwartet, sich neu sortieren will, um dann aber anschließend dann die nächste Meldung rauszugeben, dass sie jetzt die Mitgliederdaten des 1. FC Köln bekommen haben. Fand ich ein bisschen komisch, weil ja eigentlich wollen sie jetzt gar keine AOMV, also außerordentliche Mitgliederversammlungen mehr versuchen umzusetzen. Jetzt haben sie die Daten aber trotzdem.
Die Frage ist, was wollen Sie jetzt damit?
Ja, das wollte ich dich fragen, du weißt es auch nicht.
Nee. Ja. Sprach ja davon, die kommen jetzt erstmal in Safe.
Und dann schauen wir mal, was damit passiert. Ja. Auch da, also still ruht der See. Wie gesagt, Mitgliederrat eine andere Nummer. Also ich kürze das jetzt ab. Ich werde jetzt nicht den gesamten Mitgliederratstext vorlesen. Aber es gab dann doch heftige Kritik an der Arbeit des Vorstandes, weil der Mitgliederrat auch ein eigenes Gutachten erstellen hat lassen oder sich erstellen lässt, was aber noch nicht ganz fertig ist. Aber es hat schon gereicht, um jetzt darüber Kritik am Vorstand mehr oder weniger nach draußen zu geben. Ich kann zumindest mal kurz sagen, worum es geht. Es geht letztendlich darum, dass es eine gravierende Lücke in den Kontrollmechanismen des FC besteht. Das schreibt jedenfalls der Mitgliederrat. Und unterhalb der Zustimmungsgrenze des gemeinsamen Ausschusses kann die KGAA theoretisch ohne weitergehende Kontrolle nach Belieben agieren. Und welche schwerwiegenden Folgen dies haben kann, mussten wir schmerzhaft erfahren. Schon im Rahmen unseres Berichts auf der letztjährigen Mitgliederversammlung haben wir deutlich kritisiert, dass beim FC auf Gesamtvereinsebene kein umfassendes Risikomanagement vorhanden ist. Nach heutigem Stand ist ein solches zwar in Auftrag gegeben, jedoch weiterhin nicht vollständig implementiert. Es gab noch weitere Sachen, also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gab auf jeden Fall heftige Kritik an dem Vorstand und an dem Gebaren des ersten FC Köln. Und da stellen sich all ganz Köln die Frage, ja, warum denn jetzt? Warum kommt ihr jetzt damit?
Ja, erstens, ist Gutachten ist, glaube ich, so das Unwort des Jahrtausends gefühlt beim FC, oder? Wir gutachten uns ja noch zu Tode. Ja. Also Gutachten hier, Gutachten da, hast du nicht gesehen. Wieso kann man sowas dann nicht schon im Mai kundtun, wie du jetzt schon zu Recht fragst? Also wofür braucht es jetzt nochmal diese paar Wochen Nachlauf? Und der Zeitpunkt jetzt ist doch total weird, also... Ich verstehe eigentlich gar nichts daran, wieso das jetzt rauskam.
Also inhaltlich bin ich ja der Meinung,
aber warum jetzt? Genau, also man kann es ja so ausführen etc., aber wieso dann jetzt diesen Zeitpunkt wählen?
Das Erste, was natürlich dann einem in den Sinn kommt, Wahlkampf.
Ja, aber vielleicht ist das schon fast was früh noch, ne? Mit Blick auf die Mitgliederversammlung. Das merkt sich doch keiner 2 Monate lang.
Das stimmt wohl, ja.
Du siehst also, auch, wenn du überlegst, worüber wir vor 2 Monaten geredet haben.
Ja.
Also, das ist auch dermaßen schnelllebig. Dann kannst du auch noch die Auswertung des Gutachtens abwarten und das auch noch Anfang September rausfeuern.
Zumal jetzt auch noch der Stammtisch stattgefunden hat dazwischendurch, der Mitgliederstammtisch, muss ich dazu sagen. Es gibt ja auch noch andere Stammtische, nur mal nebenbei bemerkt. Aber wie auch immer, auf jeden Fall war das eine Geschichte, die jetzt wirklich teilweise für Kopfschütteln gesorgt hat. Ich habe mir im Prinzip diese klaren Aussagen gewünscht, aber nicht jetzt. Ne? Also ich weil du hast jetzt einmal mehr oder weniger auch so ein bisschen so, jetzt haben wir das alles abgeschlossen, jetzt geht's ein bisschen nach vorne, jetzt versuchen wir positiv in diese zweite Liga zu gehen. Und dann machst du im Prinzip das und schießt dich nochmal 4 bis 6 Wochen zurück. Also
ja, es ist halt so ein bisschen so eine Sache des Timings auch.
Ja,
ne?
ja.
Andere hatten vielleicht grob das richtige Timing, aber keinen Inhalt. Müssen wir nicht sagen, wer es war. Sie haben vielleicht Inhalt, aber kein Timing.
Ja.
Also
nett gesagt, ja.
Ja, ja, ist schwierig. Aber man muss ja auch noch zukommen, man merkt ja anscheinend, dass es auch innerlich innerhalb dieses Rats sehr rumort. Anders sind jetzt ja die ganzen... Was heißt Ganzen, aber Rücktritte etc. ja nicht zu erklären. Also
ja, das wollte ich direkt dazu sagen. Es hat ja dann am Tag darauf noch einen Rücktritt gegeben. Der Kollege heißt Benjamin Friedax, ist von holländischer Abstammung, aber das auch, was auch immer, ist auf jeden Fall zurückgetreten. Ich bin entsetzt über den Zeitpunkt und die Art und Weise der Kommunikation, mit einem halbfertigen Gutachten Kritik zu üben, schadet dem ersten FC Köln. Nach außen hin will man damit weiter vom eigenen Fehlverhalten ablenken. Das kann ich nicht akzeptieren. Als Teil des Mitgliederrates und somit auch als Teil des Versagens ziehe ich die Konsequenz und zeige Verantwortung, indem ich das Gremium verlasse. Das ist zumindest die Aussage. Darauf hat der Mitgliederrat übrigens auch nochmal reagiert und hat geschrieben, am gestrigen Tag hat Benjamin Friedax gegenüber dem Vorstand des 1. FC Köln seinen Rücktritt aus dem Mitgliederrat erklärt. Wir bedauern es sehr, dass Benjamin Friedax die Gründe für seinen Rücktritt bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gegenüber dem Mitgliederrat oder den beiden Vorsitzenden geteilt hat. Die in der Presse kursierenden Äußerungen können wir nicht nachvollziehen. Der Versand des Newsletters erfolgte einstimmig mit 3 Enthaltungen. Da es rund um die Erstellung und Abstimmung keinerlei Einwände von Benjamin Friedax gab, sind wir über diese öffentlich getätigten Aussagen sehr überrascht und weisen diesen von uns.
Jo.
Was erzählst du?
Nix. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also erstmal, was er, wenn er das so empfindet selber und das so dahinter steht, dann kann man das ja erstmal nachvollziehen, wie er es gesagt hat, ne?
Ja, ja.
Also das war ja gerade fast das Erste, was ich zu dir sagte, wie so ein halbfertiges Gutachten und dann trotzdem was sagen. Sagen sie jetzt schon wieder was dazu, jetzt geht's wieder hin und her und hin und her. Und ich finde es so ein bisschen ermüdend. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt.
Kommt rüber und ich sehe es ähnlich. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, das ist für mich sind das alles Signale, dass es trotz der vielleicht auch etwas eigenen Art, wie die Opposition rund um Dieter Prestin mit der Sache jetzt umgegangen ist, dass es eigentlich schon im Club rumort und dass es eigentlich tatsächlich eine Opposition, die den Namen auch verdient, schon braucht, ne? Weil hier stimmt was nicht. Beim 1. FC Köln stimmt was nicht. Nicht umsonst sind wir letztes Jahr in die Situation gekommen. Wir sind nicht abgestiegen durch Zufall oder weil der Schiedsrichter sich oft vertan hat, oder wir sind abgestiegen, weil es innerhalb des ersten FC Köln nicht stimmt. Da sind momentan viele Bewegungen, die meines Erachtens in die richtige Richtung gehen. Das haben wir, glaube ich, auch hier gemeinsam schon festgestellt. Und seitdem jetzt die neue Saison da ist, scheinen zumindest einige Mitarbeiter, vor allen Dingen rund um Christian Keller, wach geworden zu sein, dass es so nicht weitergehen kann. Sie haben gute Entscheidungen getroffen, wie ich finde, haben einige Dinge in die richtige Laufbahn gezogen, aber so also gesamtvereinstechnisch scheint es immer noch nicht zu stimmen. Da hat auch, glaube ich, sehr viel der Vorstand eine Rolle bei, der sich ja auch zu Wort gemeldet hat. Ich lese das jetzt nicht auch noch alles vor, aber Werner Wolf hat ja dann auch gesagt, so von wegen, wie kann man das jetzt in der Öffentlichkeit mitteilen? Da muss ich Werner Wolf ein bisschen korrigieren. Die haben das nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt, der Mitgliederrat, sondern den Mitgliedern. Wir haben nun mal 135.000 Mitglieder. Das ist natürlich dann öffentlich. Dass das öffentlich wird, ist ja wohl klar.
Ja, das ist auch, inhaltlich dann falsch von ihm einfach.
Ja, aber es stimmt was nicht. Irgendwas stimmt nicht im Verein immer noch nicht. Trotz der schönen kleinen Vorteile, die wir Fortschritte, die wir gerade sehen.
Ja, deswegen ist es ja auch vollkommen richtig und legitim. So sollte es ja auch sein, in so einem Verein, wie der aufgestellt ist, wie der FC, dass sich auch eine Opposition bilden sollte, die eine wirkliche Alternative bietet und auch was aufzeigt. Ne?
Ja, ja.
Das Problem ist natürlich, wenn die nicht vorhanden ist, was machst du dann? Du stehst da so ein bisschen zwischen den Stühlen halt trotzdem. Ja. Ne? Also ist dann die direkte Konsequenz, dass die unbedingt zurücktreten sollen. Man steht erstmal vor dem führungslos da quasi. Ist halt eine schwierige Gemengelage, ja.
Die ganze Gemengelage ist definitiv schwierig und du siehst aber, es stimmt was nicht. Und das wird aber wahrscheinlich erstmal so weitergehen, weil in diesem Jahr sind ja nur Mitgliederratswahlen und dann wird sich dann herausstellen, wer der neue Mitgliederrat sein wird, weil die werden ja sein, die entweder das alte, jetzige Präsidium noch einmal vorschlagen. Stand heute würde ich das eher verneinen, je nachdem.
Ja, das ist.
Oder die Neuen sind ganz anders und sind eine ganz andere personelle Aufstellung und sagen, wir machen so weiter.
Deswegen, ja, das ist ja alles quasi jetzt mit einer Vorlaufzeit von noch einem Jahr zu genießen, ne?
Ja, ja.
Was jetzt dann überhaupt daraus wird und kommt. Wie du schon sagst, man kann es ja erst wirklich beurteilen, wenn der neue Mitgliederrat dann steht. Und die müssen sich ja dementsprechend dann auch nochmal positionieren, weil gewisse Wechsel wird es ja geben.
Ja, ja. Ja, es ist auf jeden Fall herrlich, was los. Früher haben wir mal gesagt, Büro, Büro, ne? Wenn also im Büro dann immer so die kleinen Kämpfe politisch waren. Und so ein Geisbockheim scheint das ja nicht anders zu sein. Und jeder will einen Kuchen, am Kuchen teilhaben, am Kuchen der Macht und am besten noch ein größeres Stück für sich abschneiden. Also wir werden abwarten müssen, wie es da weitergeht. Ich denke, wir lassen das jetzt einfach mal auf sich beruhen. Wir haben es jetzt versucht, mal ein bisschen einzuordnen. Mehr können wir eh nicht machen.
Ist halt schwierig,
ist muss man schwierig. Sagen. Aber was anderes Schönes hat es gegeben. Neue Trikots.
Fand sie alle schön.
ich frag dich zuerst.
Okay, ich gehe sie mal so durch. Heimtrikot finde ich zwischen Naja und, nee, ich bleib mal bei Naja. Torwarttrikot speziell und das Auswärtstrikot finde ich stark.
Das Auswärtstrikot gefällt mir ganz gut. Das erinnert dann doch sehr stark an die seit 91, 92, glaube ich, Mucki Banach.
Ne, Citibank, so
ne? Citibank-Trikot, ne? Das hatte was. Das war, ja. das galt damals schon ein bisschen als schräg, aber ist auch teilweise mit schrägen Aufdruck, aber finde ich gar nicht so schlecht. Ist mal was anderes. Das Heimtrikot. Naja, nein, es hat.
Ich finde diese Pylonen-Idee ja ganz nett, aber wie sie umgesetzt wurde, ist dann wieder, die finde ich halt schon wieder so, naja.
Also mein Problem ist, dass das halt eine Heidenkohle kostet. Ne? So, dass man einfach sagt, also ja, warum soll ich mir jetzt was Neues holen? Das sieht ja eigentlich fast genauso aus wie das alte.
Das ist bei den Heimtrikots dann oft,
ja,
kommt noch hinzu, ja.
Grundsätzlich schön, dass es in Weiß gehalten wird, das freut mich immer. Da bin ich also sehr froh darüber. Ich kenne den FC aus der Kindheit nur in Weiß und Rot halt ab und zu. Und gab es ja mal dieses Arsenal-ähnliche. Das war auch sehr schön. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also es gab schon richtige, richtig wunderschöne Trikots. Das würde ich jetzt sagen, unterer Mittelfeldplatz, oder?
Wird man sich, glaube ich, nicht lange dran erinnern, sagen wir
es mal so. Nee, vermutlich nicht. Ne? Also es gibt ja so ein paar, die sind ja auch vor Hässlichkeit fast schön. Ne? Das das Wabentrikot, ne, ja, mit dem orangen Ärmel.
Erster Abstiegstrikot.
Ja, leider, ja. Mhm. Ich hab das damals auch geschenkt bekommen. Ich müsste es mal hier aufhängen, aber ich glaube, da laufen die Leute da draußen Sturm. aber das ist halt, ich habe da persönliche schöne Erinnerungen dran von demjenigen, wo ich es geschenkt bekommen habe. Eine wunderbar geile Geburtstagsfeier gehabt, mein 33. Man merkt, das ist schon mal länger her.
Also, vorgestern.
Ja, quasi. Aber trotzdem, so, man verbindet schon mit einigen Trikots was, wie du eben sagtest. Mit dem werden wir vielleicht einen fantastischen Aufstieg in Erinnerung haben, oder?
Ja, schön wäre es. Aber ich würde uns sehr gerne oder den FC sehr gerne oft in Rot sehen.
Ja, Rot ist auch schön.
Ich finde das auch ganz, also dieses Auswärtstrikot auch mal mit so einer weißen Hose, so, also sowas, ja, glaubst du, sind sie ja damals auch häufiger aufgetreten mit weißer Hose, glaube ich, dazu, ne?
Stimmt.
Ja, also das finde ich. Ich finde diese Rot-Weiß-Kombi, wenn sie dann auswärts mal so spielen, finde ich eh sehr schön. Aber das ist ja eh immer schwierig mit DFL-Auflagen und hast du nicht gesehen. Ne?
Also ich bin nur froh, dass wir jetzt nicht wieder so irgendwelche Sondersachen machen. Also Papageien-Trikots oder für mich das Schlimmste war immer der gelbe Edding. Ne? Also das Edding, wo die da bei Arsenal London gespielt haben. Also ganz schlimm. Oder das Kasachstan-Trikot. Also
oh ja, auch schön, ja.
Also ich denke, oh, da spielt die kasachische Nationalmannschaft. Nee, war der erste.
Aber du weißt doch nicht, was kommt, ne? Ein Ausweichtrikot kommt ja noch.
Ach du Schande, ja, wer weiß. Also ja, es ist ja immer so, dass gerade so, ich sag mal, diese etwas gewagten Trikots meistens sehr gut verkauft.
Aber ich hätte einen Wunsch, ich habe mich aber so ein bisschen durchgeklickt, jetzt dieses blau, kennst du dich ja, das blaue Nadelstreifen-Trikot aus den 80ern.
Ja, das kenne ich.
Das finde ich mal scharf.
Das hatte was. Das stimmt.
Also vielleicht.
Ja, so ab und zu laufen sie ja auch in blau auf. Das ist ja schon eine sehr beliebte
sowas Farbe. Ich halt. Also wenn sie jetzt schon die 90er-Anlehnung aufgreifen, wenn sie das als drittes noch hätten, das fände ich nicht schlecht.
Okay.
Aber gut.
Solange sie nicht im Pink rumlaufen, dann sind wir, damit sind wir bei der EM und bei der Nationalmannschaft. Ich denke, den FC-Part schließen wir an dieser Stelle ab. So wahnsinnig viel gibt es im Moment. Fällt dir noch mal ein, was irgendwie rund um den FC jetzt gesagt werden muss?
Nee.
Musst du nicht immer alles ich nur machen. Du kannst
mich
dann auch machen. Also ich habe mir ist nichts eingefallen, weil alles andere ist aktuell.
Also es waren bisher
steht halt im Schatten der EM.
Genau, es waren bisher zwei Testspiele, wie hatten wir ja alles schon gesagt, gegen überschaubare Gegner. Gut, Oberligist Siegen fand ich okay.
Ja.
Aber vorher, als sie gegen den A-Kreisligisten da dieses Schießen da hatten, Scheibenschießen, weiß nicht, ob es das überhaupt sein muss.
Ja, okay, war vielleicht zum Warmmachen.
Ja, aber das ist also, wäre jetzt fast unseriös, da irgendwie was hinein zu interpretieren, was jetzt noch kommt, ne, weil ich glaube, das kommt jetzt erst mit Trainingslage etc.
Dann würde ich sagen, schließen wir den FC an der Stelle ab und widmen uns der Fußball-Europameisterschaft, die mir letzte Woche ehrlich gesagt ziemlich auf die Nerven ging. Also nicht nur, weil die Deutschen raus sind, da werden wir natürlich auch gleich nochmal drüber reden, sondern dass sich irgendwie alle Mannschaften durchgesetzt haben, die ich eigentlich nicht unbedingt jetzt noch hätte sehen müssen, nachdem sie nicht so besonders tolle Leistungen gebracht haben. Und dann Mannschaften, die ich erfrischend fand, alle rausgeflogen sind. Die Österreicher raus, die Schweizer raus, also die Alpenländer. Deutschland ist ja auch ein Alpenland, also raus. Also eigentlich die wirklich zumindest mit den besten Fußball gespielt haben oder den ansehnlichsten, die sind alle raus. Ne? Und dann ja, die Franzosen im Halbfinale haben wir ja jetzt gesehen, gescheitert. Die Engländer sind sogar jetzt bis ins Finale vorgedrungen. Dazu gleich noch was. Sollen wir mit den Deutschen anfangen?
Gerne.
Ja. Viertelfinale letzten Freitag. Das ganze Land war gespannt und wir alle ja eigentlich geil auf dieses Spiel. Aber es bestand ja von vornherein so der kleine Haken. Gegen diese Spanier kann man ja auch ausscheiden. Und dann ist diese EM verdammt früh vorbei. Jetzt ist genau das passiert. Wir werden nicht mehr das Spiel besprechen. Ist schon x-fach passiert. Aber wie geht's dir persönlich damit? Also bist du jetzt immer noch so ein bisschen enttäuscht? Oder viele haben direkt gesagt, ja, im Nachgang, gegen die kann man ausscheiden, alles cool. Aber ich finde es einfach, auf gut Deutsch gesagt, scheiße, Entschuldigung, dass wir jetzt im eigenen Land nicht mehr dabei sind in dieser entscheidenden
Phase. Ja, so vom Gefühl her würde ich sagen, ist halt dieser eine Schritt zu früh ausgeschieden, ne? Ja. Weil du würdest sonst diese ganze Euphorie des Landes halt noch mit in die letzte Turnierwoche nehmen. Und das hat dann schon so ein bisschen einen harten Cut gegeben, fand ich.
Ja.
Also, und es war ja durchaus drin, ohne jetzt näher darauf einzugehen, du hättest das Spiel ja durchaus gewinnen können, auf jeden Fall. Hast dich auch insgesamt meiner Meinung nach sehr, sehr ordentlich präsentiert und hast ein solides Turnier gespielt. Aber es braucht ja eigentlich auch nochmal diesen einen Sieg gegen eine Mannschaft, wo man vorher sagt, die geschlagen wir nicht, wie 2-6 zum Beispiel gegen die Argentinier.
Ja.
Ne? Also genau das, was dass das nochmal irgendwas Neues nochmal auslösen kann, weil ja viele gerade vorher gesagt haben, das wird schwer. Und gerade diese Hürde, wenn man die dann nimmt.
2010 England und auch wieder Argentinien, hat es da auch nicht unbedingt mit gerechnet. Ja. Also so ähnlich.
Ja.
Das fehlt diesmal. Ne?
Ja.
So, du hast die Dänen geschlagen, das musst du einfach, sorry.
Eben, also wenn sie da ausscheiden, redet jeder von im Nachgang dann doch von einem enttäuschenden Turnier.
Ja, und dann jetzt ist es dann doch. Es ist so, man ist zwar nicht richtig enttäuscht, aber so richtig, also man fühlt sich ein bisschen so
in den Ertrag gebracht. So ein Zwischending, ne?
Ja, irgendwo zwischen Enttäuschung, leichten Frust und aber sie haben es ganz ordentlich gemacht.
Ja, genau.
Also, ja, es ist halt schade, es war deutlich mehr drin. Und wenn du dann auch den Verlauf der Spanier siehst, das hätten auch wir sein können, so denkst du halt.
Ja, klar.
Weil es ja so knapp war, weil es hätte genauso gut auch andersrum ausgehen können. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Spanien jetzt hochverdient weitergekommen ist. Sie waren das etwas reifere Team, vielleicht mit dem etwas mehr Wow-Effekt, also wo man einfach sagt, die können es einfach noch einen Ticken besser. Aber das war ja jetzt kein klares Ding oder so, ne?
Nee, also meiner Meinung nach musst du das Spiel irgendwie in der Verlängerung auch zumachen, weil du da eigentlich alle Vorteile auf deiner Seite hast, weil der Fuente hat ein bisschen meiner Meinung nach zu früh gewechselt.
Ja.
Die haben sich zu sehr auf die Defensive beschränkt und dann fiel auch irgendwann Gott sei Dank noch der hochverdiente Ausgleich, wie ich finde. Und dann in der Verlängerung, da musst du irgendwie, da hat's ja zwar nochmal Chance, ne, nochmal Kopfball, Füllkrug, Schuss, Fürz, nahm 2-1 sogar nochmal einen Kopfball von Füllkrug. Aber da musste das, jetzt bleibe ich mal, Rüdiger hat es ja so gesagt, gegen Dänemark, glaube ich, du musst den Gegner da töten.
Mhm.
Ja, also irgendwie muss, das ist ja auch das, was du sagst, reifer, diese Gewinnermentalität, ja gut, die machen halt in der 119. noch irgendwie das Ding.
Wobei das der Kopfball von der Ästhetik, der ist einer der schönsten Kopfbälle in den letzten Jahren.
Ja, der war schon.
Ja, also das war wirklich ein schönes Kopfballtor, leider. Aber ich versuche jetzt auch mal den Vergleich zum anderen zum spanischen Halbfinale gegen die Franzosen. Da würde ich auch mal sagen, obwohl die Franzosen 1-0, gegangen, genau, 1-0 in Führung gegangen sind.
Einziges Tor aus dem Spiel von denen.
Genau. Würde ich trotzdem mal sagen, dass da wir schon der deutlich härtere Gegner waren. Also,
absolut, vor allen Dingen die haben sie ja quasi am Ende der zweiten Halbzeit haben sie sich den Ball ja so hergespielt, dass die Franzosen gar keine Angriffsaktion mehr hatten. Also, Uhr runtergespielt, so ein bisschen auf die charmantere Art und Weise, ne?
Also. Ja, das war ziemlich, also
ich irgendwie in der Art.
Das war auf jeden Fall ein Unterschied zwischen den beiden Teams.
In der Art und Weise war es deutlicher als dieses Spiel gegen Deutschland, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Ich meine, klar war auch Verlängerung, aber trotzdem 2-1 klingt knapp, aber ich finde, es war hochverdient, dass die Spanier da weitergekommen
sind. Also der Vergleich auch, sag mal, wir haben bis zum letzten, also die deutsche Mannschaft noch versucht, den Ausgleich zu machen, hat es noch geschafft und hatte dabei, was weiß ich, 3 oder 4 Großchancen,
ja.
Während die Franzosen eigentlich, ja, sie hatten auch 1-2, als Mbappé da so weit übers Tor schießt, den hätte er eigentlich.
Den er sonst eigentlich.
Zumindest aufs Tor kriegt.
Ja.
Also.
Wo man sagt, das ist eigentlich seine typische Bewegung nach innen ziehen und den dann ins lange Eck oder so.
Also
aber sonst war da nicht viel, ne? Nee. Also die waren sehr uninspiriert und deswegen rein spielerisch vom Auftritt her nach vorne, von der Art und Weise, wie man sich Torchancen herausspielt, war das meiner Meinung nach die zweitspielstärkste Mannschaft des Turniers, Deutschland.
Ja. Ja.
Das Einzige, was man halt sagen muss, ich fand, es war halt auch bis zum Schluss nicht so ausgewogen. In der Defensive habe ich immer das Gefühl, dass da irgendwas passieren kann.
Ja, ja. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, kann auch sein, dass ich letzte Woche mit Holger darüber gesprochen habe, es ist manchmal gar nicht so einfach, dass du jetzt am Anfang eines neuen Weges bist, ne? So wie 2-6, wo du angefangen hast, wo du gemerkt hast, da kommt was Neues, das ist aber noch nicht so richtig da, das braucht ein bisschen, hat sich dann 2010 gefestigt und 2014 dann zum WM-Titel geführt. Und im Kern sind halt ein paar Spieler dabei geblieben. Und so könnte das jetzt vielleicht auch der Anfang einer neuen Ära sein. Ich spinne jetzt mal ein bisschen rum. Könnte jedenfalls so sein.
Weil man nicht unterschätzen darf, dass das Team ja verhältnismäßig alt ist, ne?
Das stimmt wohl. Aber das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass auch ein Toni Kroos noch, der jetzt aufhört, dass Thomas Müller, über den wir vielleicht auch noch gleich 2-3 Worte verlieren sollten, dass der jetzt auch aufhört. Das wird dann natürlich wieder etwas jünger, aber du hast Gündogan noch dabei. Neuer ist die Frage, ob er weitermacht. Ne? Also, was sagst du zu Thomas Müller? Vielleicht sollten wir das noch mal kurz, um den Mann zu würdigen.
Ich glaube, dass er für dieses Turnier, für den Kern, für die Mannschaft selber nochmal von großer Bedeutung war. Ich glaube, weil er vieles abgefedert hat innerhalb des Teams, auch mit seiner Art und Weise, wie er auch mit vielen Situationen umgehen kann. Auch, dass er selber sich, also mit voller Bereitschaft auch, so hatte man den Eindruck, ja auch auf die Bank setzt und sagt, ich helfe immer, wo ich kann, ich mache das. Und generell gesprochen hat er schon eine herausragende Nationalmannschaftskarriere hingelegt, aber es ist auch jetzt definitiv an der Zeit, dass dieses Kapitel endet, weil das habe ich gestern, haben wir auch nochmal dazu nachgelesen, als das so rauskam. Ich fand es schon sehr interessant, sein letztes Turniertor hat er dann doch beim 7-1 gegen Brasilien geschossen.
Ja, ja.
Das ist 10 Jahre her.
Ja, ja. Also, das ist so der Punkt bei alle. Also jetzt, ich mag Thomas Müller, die Art, die er hat, und als einer der wenigen Bayern-Spieler, wo ich sage, das ist halt ein Urviech, der ist in seiner ganzen Art einfach positiv und hat jedenfalls bis 2014 absolute Top-Leistungen gebracht. So ab 2016 habe ich ihn sportlich kritisch gesehen, muss ich klar sagen. Und er hat ja auch bei der Europameisterschaft nie getroffen, nicht ein einziges
in
Tor.
In 17 Spielen.
Ja. Und ich hatte so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen den Verdacht, dass es um den dritten Platz in der Gesamtwertung geht. Und der hat jetzt 131 Spiele mit der Einwechslung, einen mehr als Poldi. 130
das,
ist jetzt
habe ich mir, das habe ich mir in dem Moment gedacht, wo er gegen Spanien reinkam. Hm. Wobei ich muss, also da muss ich sagen, ich fand schon, dass er.
Jetzt mal fies.
Aber ich fand schon, dass er da irgendwie so ein bisschen was Lebendiges noch reingebracht hat in diese Schlussphase.
Er ist nicht deswegen eingewechselt worden.
Dass, nee, also, ich weiß nicht.
Das ist ganz klar. Aber ich fand das in dem Moment schon ein bisschen komisch, weil Thomas Müller für mich jetzt nicht der personifizierte Torriecher ist. Du hast es gesagt, seit 10 Jahren kein Turniertor mehr. Das weiß auch Nagelsmann. Also da hätte ich lieber einen Dennis Undaf gesehen, der dann auch im eigenen Stadion nochmal gezündet hätte oder was auch immer.
Oder so auch ein
also ja. Du hast ja Möglichkeiten. Ne? Stattdessen kommt der alte Müller wieder so und dann diesen Effekt, der war mal hier der absolute Topstar und hat mal irgendwann vor 10 Jahren viele Tore gemacht. Das ist vorbei. Ne? Also da fand ich, hat man eine Option rausgeschmissen, wo man eine bessere gehabt hätte. Aber das sollte eigentlich eine Würdigung hier.
Nein, also insgesamt, also genau, also vollkommen zu Recht wird man über in Jahrzehnten noch von ihm sprechen und sagen, es war einer der ganz Großen, der das Nationalmannschaftstrikot getragen hat. Bin ich von überzeugt, weil er auch, wie du schon sagtest, der hatte ja auch immer eine einmalige Art zu spielen, Räume zu finden, irgendwie Raumdeuter zu sein. Klar, aber jetzt ist das Kapitel dann auch zu Ende und dann ist es auch gut und es ist auch, wie du schon sagst, wenn es ein Neuanfang ist, muss man auch sagen, neuer Anfang vielleicht, ne?
Womit wir bei neuer wären.
2014, er ist der vorletzte 2014er Weltmeister. Hm. Vielleicht sollte der Letzte dann auch jetzt sagen,
also sorry, ich fände es eigentlich albern, wenn Manuel Neuer noch weitermacht. Also was will er denn noch werden? Er ist Weltmeister, ist er schon. Das Nächste, was kommt, ist eine Weltmeisterschaft. Er ist sowieso, sage ich mal, in meinen Augen nicht mehr Deutschlands bester Torhüter. Ich bin nur wirklich kein Freund von Marc-André Ter Stegen.
Wieso?
Das hat was mit seiner Herkunft zu tun. Irgendwie vom Rübenacker. Aber nein, lass mal das mal weg. Als Torwart ist der natürlich momentan State of the Art. Also der muss eigentlich spielen, ohne Zweifel. Und Neuer hatte eigentlich schon vorher eine Menge Probleme und er hat jetzt keine riesen Fehler gemacht, aber ganz ehrlich, es war nicht mehr der Neuer von früher. Ich habe erstmalig mir wirklich Sorgen auf der Torhüterposition gemacht und er hat ja auch 2-3 Mal Bälle fallen lassen, die so weggetitscht waren, wo Gott sei Dank nichts passiert ist, wo mit keiner
seiner,
in der Nähe
mit
stand.
Mit seiner eigenwilligen Baggertechnik manchmal, ja. Ne? Ja, vor allen Dingen, er weiß, glaube ich, auch selber, er ist jetzt nicht mehr auf diesem Peak-Niveau und das wird es, glaube ich, noch nie in der Karriere gegeben haben, dass du zwischen 38 und 40 nochmal diesen Sprung nach oben auch machst. Also und abgesehen davon, Rücktritte schön und gut. Meiner Meinung nach müssen noch nicht, die Nationalspieler müssen ja auch nicht immer zurücktreten. Sie können ja auch manchmal einfach nicht mehr nominiert werden.
Ja, zum Beispiel. Ne? Und
ist bei Neuer natürlich was Spezielles, weil großer Spieler etc.
Ja,
aber trotzdem, irgendwo muss man dann vielleicht auch mal die Tür zumachen. Auch mal in einem Gespräch.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass es einen Rücktritt geben wird. Und zwar dann, wenn Neuer erklärt, ich mache weiter. Weil ich glaube, dann wird irgendwann Ter Stegen da. Das wundert mich ja jetzt schon fast, dass er das nicht schon gemacht hat. Aber er denkt wahrscheinlich, das war's jetzt. Und wer weiß, mal schauen, was Neuer macht. Ne?
Genau. Also, er ist bei der WM in den USA, ist ja auch schon 35. Ja. Hätte dann sein erstes Turnier, ne?
Ja, das ist auch irre. Ne? Also, der ist jetzt praktisch in seinem Schatten alt geworden. Der hat natürlich jetzt viele Länderspiele, weil er jetzt die Jahre, wo Neuer so verletzt war, ständig gespielt hat, der glaube ich über 40 Länderspiele.
Ja, also man muss natürlich dazu sagen,
irre, aber kein Turnier.
In den Länderspielen selber hat er jetzt nicht komplett für sich geworben, muss man sagen. Ne? Also das ist vielleicht so dieses eine Makel, was es gibt. Er war dann nie so der Ter Stegen, den man so aus den Highlight-Videos aus Barcelona kennt. Und da muss ich auch sagen, klar, ich habe, man liest dann gut, sehr gute Saison gespielt etc., aber man sieht ihn halt nicht so oft. Ne?
Ja. Ja, nur ab und zu mal.
Ja.
Er kassiert natürlich auch manchmal
genau,
Gurken, wie jeder andere auch.
Die Gurken, aber die der Neuer gegen Hoffenheim kassiert etc., die gehen natürlich dann hier direkt rum. Wenn der Ter Stegen mal daneben greift, das kommt vielleicht auch nicht so durch. Trotzdem ist vollkommen klar, es muss jetzt so oder so eine Entscheidung getroffen werden.
Und ich hätte da noch einen im Angebot, ja. Der heißt Jonas mit Nachnamen Urbich. Also, ja. Aber ist wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen früh.
Ich habe schon bei so ein paar Vorschauen für die WM26, wer dann so Nummer 3 sein könnte. Da tauchte der Name Urbich zumindest das ein oder andere Mal schon auf.
Es gab ja letztes Jahr, glaube ich, so den ein oder anderen Zweitligatrainer, die das geäußert haben. Wir haben ja den kommenden Nationaltorhüter gesehen. Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen oder den Dom in Kölle? Soweit ist es noch nicht, aber nun gut. Lass uns mal weitermachen Richtung Europameisterschaft. Natürlich müssen wir auch über die Engländer reden. Und an dieser Stelle muss ich jetzt mal loswerden. Also, dass die jetzt im Finale stehen. Also, ihr habt schon gedacht, der Fußballgott, der muss irgendwas genommen haben. Irgendein komisches Kraut, was der raucht. Keine Ahnung. Leverkusen wird deutscher Meister. Holt das Double. Alles erstmalig. Ne? Leverkusen war noch nie deutscher Meister. Der 1. FC Köln steigt ab zum 7. Mal. Kriegt eine Transfersperre einmalig im deutschen Fußball aufgebrummt. Und wenn jetzt noch England auf deutschem Boden Europameister wird, dann ist alles möglich. Dann können wirklich, also dann brechen ja wirklich alle Dämme. Sag mal, wie erklärst du dir das? Das
ist dann die Rache von 96.
Ist so. Oder wäre dann so.
Ja,
noch ist es ja nicht so weit.
Ganz schwierig. Die Wurzeln, jetzt so ein bisschen wieder so ein Zeitkick auf eure WM-Rückblicke. Die wursteln sich ja so ein bisschen durch wie die Deutschen in den 80ern auch wieder. Stimmt, ne?
Ja, hab ich auch gedacht.
Die gewinnen, keiner weiß wieso. Und andererseits muss man sagen, die holen aber halt auch im Achtel-, Viertel- und Halbfinale immer einen Rückstand auf. Also es ist ja so eine Grundqualität und Tugend ist in denen mittlerweile drin.
Die Mannschaft an sich, klar, also von den Einzelspielern fantastisch ist.
Wäre jetzt weiter von entfernt zu sagen, dass Southgate den so ein Siegergehen eingepflanzt hat, weil dann verstehe ich vielleicht auch nichts von Fußball, aber das erschließt sich mir auch nicht. Aber man muss ja sagen, gestern in der ersten Halbzeit fand ich, war es ein wirklich rasantes und auch sehr gutes Spiel von den Engländern.
War ihr bester Auftritt bisher, ohne Zweifel. Aber nur die erste.
Genau, und dann kommt auf einmal wieder so ein Schlafwagenfußball.
Ja.
Aber du hast dann halt trotzdem irgendwie diese Qualität auf der Bank, dass du einen einwechselst, den Watkins, der dann so eine Hütte macht. Ne?
Der hat das genial gemacht.
Ja.
Also das war so genau, schnell und so
genau, und genau, Dynamik. Genau und da in diese Seitentasche vom Tor, wie man immer sagt, da muss der Ball rein und dann ich habe gejubelt habe ich jetzt nicht, aber,
nee, das hab ich auch aber nicht.
Irgendwie habe ich mich dabei erwischt, dass ich dann doch gesagt hatte, boah, was eine Hütte.
Ja. Also das war gut gemacht, ohne Zweifel.
Ne? Und trotzdem ist es, also es ist, ich glaube, das kann sich keiner so wirklich herleiten, wie es passiert, weil die meisten Topstars von ihnen sind ja wirklich underperformen in dem ganzen Turnier. Ich finde, Kane wirkt die ganze Zeit sehr müde, nicht richtig spielfit. Der bräuchte, glaube ich, wirklich mal eine Pause, sonst hätte ihn auch nicht, also in so einer Phase wechselst du eigentlich ja nicht so deinen Kapitän aus in der 80. Ne?
Nee, normalerweise nicht. Ich war auch verwundert.
Genau, Bellingham, aber da hat er halt dann auch wieder diesen einen magischen Moment gehabt mit dem Fallrückzieher. Ne? Foden, gestern war es was besser, aber so kannst du ja fast bei allen durchgehen, aber irgendwie haben sie es dann doch geschafft, im Finale zu stehen. Also
ich muss auch sagen, am Ende auch verdient, was das gestrige Spiel angeht.
Bei dem Spiel gestern würde ich auch sagen, ja.
Weil die Holländer waren merkwürdig defensiv, merkwürdig schläfrig. War das gewollt oder waren die Engländer einfach so stark in der ersten Halbzeit oder
Boah, ja, ich fand es auch, dass sie in der ersten Halbzeit nur so phasenweise gut mitgespielt haben. Ne? Dann kamen sie mal über schnelle Gegenangriffe etc., aber ich fand jetzt nicht, dass die so durchgehend am Spiel teilgenommen haben, sage ich jetzt mal so. Ne?
Ja, ja.
Und man muss ja auch sagen, dieser Turnierbaum, diese Hälfte, die war halt auch für die Niederlande, für die Holländer sehr dankbar. Ne? Ja, also wenn du die durchgehst, wenn du die Nation durchgehst und siehst, wie die ins Halbfinale gekommen sind, ja gut. Da sind wir fast wieder dabei, soll der Füllkrug unbedingt das Kopfballtor gegen die Schweiz machen?
Hm. Ja, ja, das ist ja auch so ein Ding, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Diese eigentlich, was wir bei einem Heimturnier schon mal hatten, wir den ersten Platz verweigert haben und den der DDR überlassen hat, die durften sich dann von Holländern, Brasilianern und Argentiniern schlachten lassen, während der BRD damals halt dann auf der anderen Seite es ein bisschen leichter hatte, wobei die Polen damals auch absolute Weltklasse waren und auch die Jugoslawen schlägst du nicht im Vorbeigehen und Schweden, um das jetzt noch zu komplettisieren. Aber es ist halt so, dass wir tatsächlich noch diesen Ausgleich geschafft haben, was alles verändert hat. Wer weiß, was gewesen wäre. Ne?
Und es war jetzt auch nicht dieser Mega-Booster wie Polen 2006, ne? Wo man gedacht hat, boah, jetzt, ich habe zu Hause, also so ein bisschen in die Haltung sind sie auch da in das Spiel gegangen, hatte ich so einen Eindruck, nicht ganz bei 100%. Und ich habe ja auch vorher selbst gedacht, ja gut, weiter bisher eh. Mhm. Schau mal, wie das Spiel verläuft. Und wenn du verlierst, dann verlierst du halt. Ja.
Ja. Ja, aber es ist ja gut, wir können das jetzt nicht mehr ergründen, aber trotzdem nochmal darüber nachzudenken, dass es ganz anders möglich gewesen wäre, hätte Füllkrug dieses 1:1 gegen die Schweizer nicht gemacht. Ja. Es ist schon verrückt, also wer weiß, was dann passiert wäre. Lassen wir es einfach weg und reden nochmal weiter über das, ich muss eine Sache noch ansprechen, die natürlich ein Riesenthema war. Das waren die Pfiffe gegen Chucho Rea, so wird er, glaube ich, ausgesprochen, das L wird, glaube ich, nicht ausgesprochen im Spanischen. Der Herr mit dem etwas längeren Haupthaar, der das Hand begangen hat. Aber dass wir jetzt auch gar nicht mehr groß reden wollen. Wie fandst du das mit den Pfiffen?
Die Hand Zottels, habe ich ja gelesen bei einer großen Boulevard. muss ich sagen, war nicht schlecht. Ne?
Die Hand Zottels. Okay.
Ja,
gut. Ist eigentlich doch schon fast wieder rum, ja, aber trotzdem also, will ich es nochmal kurz ansprechen.
Ich fand der Aufschrei danach war mir ein bisschen zu groß.
Oder? Meinst du jetzt wegen des Elfmeters an sich?
Oder? Nee, wegen der Pfeiferei.
Ach so, wegen des Pfeifers. Das fand ich nämlich auch.
Also, Gott, also wir sind.
Erinner dich mal, wenn Marco Marin, ja, irgendwo wieder mal seine achtfachen Rolle hingesetzt hat, wenn ihn einer versehentlich mal berührt hat. Und ich meine, dann ist der in jedem Stadion ausgepfiffen worden. Ich habe dann auch gedacht, da siehst du wieder, dass das Publikum anders ist oder die Leute, die jetzt den Fußball beobachten, als in der Bundesliga. Ja. Die Profis sind das komplett gewöhnt, ne? Dass wenn du da irgendwo was gemacht hast, und er hat ja was gemacht, so, und hat auch anschließend dazu Stellung auf eine bestimmte Art und Weise genommen.
Mehr so mit dem Lächeln quittiert, ne?
Mein Gott, dafür wird er halt ausgepfiffen. Ja, gut. Kann man drüber streiten, aber jetzt so tun, wir sind schlechte Gastgeber und sonst was. Das ist ja zum Beispiel auch wieder eine andere Nummer als zum Beispiel, wenn die Türken, nehme ich jetzt einfach nur mal als Beispiel, 45 oder 90 Minuten lang den Gegner auspfeifen, nur weil er sich wagt, sportlich eine andere Mann, also die Türkei schlagen zu wollen. Ne? Also die haben ja nichts gemacht. Die werden dafür ausgepfiffen. Das, finde ich, darf man auch mal kritisieren. Während aber in dem Fall ist ja nicht die spanische Mannschaft ausgepfiffen worden, sondern ein Spieler, der was gemacht hat, der irgendwo eine Handlung begonnen hat und die anschließend dazu Stellung genommen hat. Das hat den Leuten nicht gefallen und da haben sie halt gepfiffen. Und da ist wieder mein Marco-Marin-Vergleich. Finde ich das völlig in Ordnung.
Ja, also ich fand, es wurde in der Art und Weise, wie es danach hochgekocht wurde, war es völlig, wurde einfach generell völlig überhöht. Ich wäre da gar nicht so groß drauf eingegangen.
Ja, wie gesagt, ich bin halt dann, was das angeht, doch eher Liga-Fan. Ja. Und da kann ich das total nachvollziehen. Wenn ein Spieler von uns irgendeinen Mist baut oder was weiß ich, eine Schwalbe macht, dann muss er damit leben, wenn er im Rückspiel bei irgendeinem Gegner ausgepfiffen wird. Ja. Und damit lebt er auch. Das ist eine völlig normale Geschichte. Und da wurde ja, wer weiß, was draus jetzt gemacht. Ne? Ja. Ich fand es auch überflüssig, muss man nicht machen.
Ja, ich fand's,
so nach einer Viertelstunde hätten wir auch aufhören können.
Aber es war dann halt in der Sache, muss halt nicht 90 Minuten durchflöten. Da, aber vielleicht sind dann auch viele Franzosen so ein bisschen darauf aufgestiegen. Du weißt ja auch gar nicht, wie das sich im Stadion wirklich verhalten hat.
Ja.
Aber die ganze Story als solches fand ich...
Ja, mir wurde das zu groß
gemacht. Viel zu groß gemacht, genau. Ja, ja. selbst der Elfer wurde mir im Endeffekt jetzt, irgendwann wurde es mir auch ein bisschen zu groß.
Ja.
Weil klar ist das sehr bitter. Ich glaube, gibt es gar keine zwei Meinungen.
Das ist ein Punkt.
Das ist ein Elfer, ja. Absolut.
Und er verhindert ja damit fast ein sicheres Tor.
Ja.
Also wenn du von hinten praktisch von der anderen Seite, ja, kannst du ja sehen, vom anderen Tor, wenn die Kamera dann ranfährt, dann siehst du die Flugbahn, die der Ball genommen hätte.
Der wäre in die Ecke geflogen. Ne?
Der hatte richtig Wumms drauf. Ja. Ne? Der wäre eingeschlagen. Ich glaube nicht, dass der Torwart da eine Chance gehabt hätte. Und allein deswegen musst du ihn ja schon geben. Weil du ja schon siehst, das ist Handspiel, okay, unbeabsichtigt, aber Absicht war es definitiv nicht.
Nee, aber.
Aber der Arm war sehr weit abgespreizt, relativ weit. Ne? Also, du musst den Elfmeter geben. Jetzt reden wir ja doch schon wieder drüber.
Ja, aber die Reaktion danach von ihm fand ich auch bezeichnend. Gab es eine Kamera, da guckt er direkt danach so komisch unschuldig. Mhm. Also, so nach dem Motto, wurde ich jetzt erwischt. So, ne?
Unschuld heucheln.
Genau. Deswegen, klar. Absolut bitter, aber trotzdem wurde es mir im Nachgang zu hoch gekocht. Aber es ist halt natürlich so, dass da viele Schlagzeilen dann folgen etc. Aber trotzdem würde trotzdem dabei bleiben und sagen, du hast nicht allein deswegen verloren.
Nein, du hättest ja auch das Wembley-Finale noch verlieren können.
Genau.
Also das, obwohl das Tor kein Tor war, ne? Also hättest du trotzdem noch verlieren können. Das kannst du hinterher sowieso nicht sagen. Es war natürlich bitter, klar, ne, aber
ist halt sehr müßig, ne?
Ja. Und damit, weil wir jetzt auch teilweise ein bisschen springen, nochmal zu gestern, fandst du denn den Elfmeter, den Zweier gegeben hat, okay? Oder fandst du es auch ein bisschen? Da wurde ja hinterher schwer diskutiert.
Ja, weil es ja dieses Handspiel wohl davor auch gab, ne?
Wir reden gestern noch was England-Spiel.
Ja, ne? Da gab es ja dieses noch ein Handspiel von. Wer war es denn da? Lass mich mal überlegen. Wer hat den Ball per Hand? Ich glaube, Saka war es, Bukayo Saka, ne? Mhm. Den mit der Hand zu Kane weitergeleitet. Aber diese Bilder habe ich erst nach dem Spiel gesehen.
Das habe ich nämlich verpasst, deswegen bin ich gerade etwas überrascht.
Ach so, ja, da gab's, also jetzt.
Exklusiv, danke.
Kamen da noch Bilder, dass er den Ball eventuell mit der Hand rübergeleitet hat zu Kane? Aber diese Bilder wurden dem Zweier gar nicht eingespielt. Deswegen bleiben wir jetzt einfach mal bei dieser reinen Elfmeterentscheidung. Und das war für mich eine klare Nummer. Wenn er den nicht gibt, welchen willst du denn dann geben?
Ja, was ich ein bisschen komisch fand, er hat ja trotzdem noch abgeschlossen. Na, und dann ist es das Foul danach. Das
ja,
hat
da
ich mich gefragt, wie ist denn da
jetzt. Ich glaube, die Regel ist halt, solange der Ball dann noch im Spiel ist, und das war ja wirklich unmittelbar, ne? Ball verlässt Fuß, er knallt drauf. Dann musst du ihn geben. Also ich glaube, solange der Ball im Spiel ist, musst du ihn geben. Ich finde es halt dann wiederum komisch. Der Zweier hat ja in dem Moment eine perfekte Position und der lässt ja erstmal weiterspielen.
Tja, das,
also das ist dann klar.
Das Zweier, ne?
Ja, aber das ist halt so eine Sache, das verstehe ich nicht. Also die handeln natürlich einfach nicht mehr so wie früher, sag ich mal, weil sie wissen, sie haben den VAR im Hintergrund.
Naja, klar. Das ändert natürlich viel am Fall.
Und ich finde, bei solchen klaren Dingern, also so an sich ist es ja schon ein klares Foul, dann ist halt die Frage, okay, ist der Ball im Spiel nicht? Der Ball war gerade erst weg, dann gibt es für mich keine Zweifel.
Ja, auf jeden Fall ist die Holländer jetzt zu Hause. Mir hat gestern einer geschrieben, nach links, nach rechts, nach Hause.
Ja, also, ja, reicht jetzt auch mit nach links und nach rechts.
Ne? Ja, irgendwann wird es langweilig. Ne? So, und jetzt geht's halt nach Hause. Und ich finde jetzt auch nicht so schlimm, dass die Holländer ja nochmal Europameister werden. Also ich komme damit klar. Und jetzt Finale. Lamine Jamal gegen Bellingham, wer gewinnt?
Die logische Konsequenz wäre, dass die Spanier gewinnen, weil sie für auf Strecke die mit Abstand beste Mannschaft des Turniers waren. Und deswegen wird das auch bleiben. Außerdem würde sonst der Harry Kane einen Titel gewinnen.
Das geht nicht.
Ja.
Und dementsprechend wird England nicht Europameister. Wenn sie es werden, gratuliere ich natürlich ganz fair. Dann ist das so. Vielleicht noch mal zu Lamine Jamal noch mal eine Frage. Den haben wir noch gar nicht besprochen, weil das ist ja dieses Tor. Das ist ein Ding, ne?
Ja, also ich habe highlightmäßig so ein paar Spiele in die Saison schon mal gesehen, aber dass der mit 16 so weit ist, ist schon Wahnsinn. Also generell diese Flügelzange mit Williams, der auch noch recht jung ist mit 21, aber was der Lamine Jamal da abzieht mit sehr bald 17, aber im Finale ist er, glaube ich, noch 16.
Nee, im Finale ist er einen Tag 17.
Er wird aber, okay, ja,
Also dann wird er natürlich alt und dementsprechend ist er
aber
nicht so
spritzig. Aber ist natürlich ein absoluter Shootingstar von dem Turnier.
Ja.
Also könnt ja, hat ja so ein bisschen Pelé-eske Züge dann fast schon, ne?
Ein bisschen, aber er ist ja auch vom Messi gebadet worden, wie wir gesehen haben.
Ja,
also eigentlich gesegnet, ne? Also das ist so die Waschung, ne? Das kennt man ja von Johannes dem Täufer. Und ich muss jetzt nicht weiter ausführen.
Ja.
Auf jeden Fall scheint da irgendwas hängen geblieben zu sein.
Also, und halt natürlich auch ein absolutes Versprechen in die Zukunft. Er und ganz viele andere in dem Team, die noch sehr jung sind, dass das schon fast wieder so ein bisschen riecht Richtung Ära wie 2008 bis 2012, ist jetzt hier nicht komplett auszuschließen, ne?
Absolut. Also was die da jetzt am Start haben für Leute. Übrigens für mich einer der ganz entscheidenden Leute ist übrigens Olmo. Das ist ja auch nachweisbar. Tore, Torvorbereitungen etc. Und eigentlich könnten die Spanier Toni Kroos fast schon dankbar sein.
Der Kroos hat den ins Spiel gegrätscht.
Ja, ja. Also mein Pedri ist natürlich auch ein Top-Spieler, müssen wir ja nicht drüber reden. Und er war ja eigentlich auch gesetzt vor Olmo. Und Olmo hat ja erst Pedri ersetzt. Aber ich sag mal, wie er den ersetzt hat, das ist dann schon à la Bonheur.
Ne? Absolut, ja.
Also muss man schon sagen. Ich tippe natürlich nicht im Tippspiel, aber ansonsten auf Spanien. Spanien wird das wahrscheinlich holen. Deswegen kommt es wahrscheinlich wieder anders.
Ja, irgendwie fände ich es ja auch, ich würde es ja fast so einem Kane oder so mal gönnen, aber
ja, also wenn sie es dann gewinnen, dann ist es auch so, dann haben sie es ja auch
verdient. Aber man muss einfach sagen, ich meiner Meinung nach sollte ja immer die Mannschaft wirklich gewinnen, die einfach wirklich auf Strecke die beste Leistung gebracht haben. Und du kannst ja da sämtliche rausheben. Ich finde, Rodri ist für mich somit der beste Spieler. Vielleicht ist der beste Spieler des Turniers, weil er der absolute Kopf- und Taktgeber von denen ist. Du hast jetzt schon Olmo genannt. Wir haben schon über Jamal geredet. Wir haben schon über Williams geredet. Selbst Carvajal so als Art Drecksack, den man auch im Team braucht. Und bei den Engländern sind wir eben durchgegangen. Wenn du sagst, werden dann überragendes Turnier gespielt, da fallen dir fällt mir gar keiner ein.
Überragend war keiner.
Nee,
die haben alle ihre Stärken.
Genau.
Die haben alle ihre Momente gehabt. Genau. Bellingham mit diesem fantastischen
Fall. Sind halt so Versatzstücke, die dazu geführt haben, dass sie irgendwie ins Finale kommen. Ne?
Ja, es ist, du hast es eben eigentlich auch sehr, sehr gut gesagt. Ne? Es erinnert doch stark an die deutschen Mannschaften der 80er und so, ne? Wo man auch natürlich Stärken hatte, aber als Mannschaft nicht so stark war.
So weitergekrampft.
Ja, man hat das dann irgendwie dann aufgefangen, übers Team, ja, also auch wenn man als Mannschaft jetzt nicht so überragend war, aber dann hat jeder seine einzelnen Fähigkeiten mit eingebracht und so ähnlich machen das die Engländer jetzt auch. Wobei die ja teilweise auch sowas von hochtalentiert sind, wo man einfach denkt, da muss mehr kommen, aber
ja, also es gab,
sie stehen im Finale.
Es gab ganz viele Momente beim Turnier, gerade wo sie gegen die Slowakei gespielt haben, da, wo du gemerkt hast, die wissen von hinten gar nicht, was sie mit dem Ball machen sollen. Mhm. Also eigentlich auch fast schon die pure Verzweiflung und jetzt sind die doch im Finale, also Fußball ist halt oft nicht erklärbar.
Nicht alles im Fußball ist erklärbar. Wir haben es zumindest versucht. Julian und ich haben hier an der Theke, die hier unweit entfernt steht, philosophiert und über den Fußball gesprochen, über den ersten FC Köln, über die Europameisterschaft, die Südamerika-Meisterschaft lassen wir jetzt einfach mal weg. Und wir werden beim nächsten Mal wieder über den FC sprechen, vielleicht auch dann noch mal einen EM-Rückblick wagen. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.